So, also dann wollen wir noch fortsetzen. Wir sind ja leicht Roschen und der Minister. Die Rede, die ich schon vorbereitet habe, wollen wir nochmal den Satz mitschreiben. Also wir haben eine Zielfunktion. Da wollen wir Extremwerte bestimmen. Also da wollen wir jetzt Maximum oder Minimum in der Regel unterhalb irgendeiner Lebensunter einer Reihe von Nebenbedingungen. Wir haben uns das bereits gestern angeschaut, wenn wir jetzt den einfachsten Fall haben, wenn wir jetzt eine Funktion haben, die zwei Variablen und eine Nebenbedingung. Okay, danke. sagen wir so, dann existiert, muss es schon. Jetzt setzen wir halt auch dieses Lambda 0 von oben ein, sodass das passt. Ja. Und dann machen wir das. Interessiert uns also, dass wir so ein Extremum, ne? Entschuldigung, sei jetzt ja dieser x0 ein Extremum von f unter den Nebenbedingungen. Das ist halt G1 und x gleich 0 bis Gm und x gleich 0. So. Ja, und da gibt es noch ein bisschen Voraussetzungen. Es könnte natürlich sein, dass diese Nebenbedingungen quasi voneinander abhängen. Das wäre jetzt nicht gut. Also die sollten quasi unabhängig sein. Das kann man also so. Und sein die Gradienten dieser G und sein Gradient von G1 von x0, wenn man sich diese ganzen Vektoren hier anschaut, linear unabhängige Vektoren. Ja. Das ist die Voraussetzung, das ist im Wesentlichen, das jetzt widerspiegelt, dass diese Gleichungen tatsächlich, ja, dass nicht eine Gleichung bereits durch die anderen folgt. Ja. So. Also das sind linear unabhängige Vektoren. So, was gilt da? Dann gibt es Zahlen, also Lambda 1 bis so viel wir halt brauchen, Lambda m. So dass für die
Funktion f von x lambda, die also jetzt definiert ist, als f von x minus lambda 1 mal g1 von x minus bla 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 minus lambda m, ach, das ist wieder, ich muss das besser formulieren, es tut mir leid, das geht so nicht. So, da muss ich jetzt ein wenig aufpassen, weil die dürfen jetzt nicht dieselben sein. Darf ich bitte, das ist jetzt noch einmal, es gibt da jetzt, die müssten wir doppelt initiieren, weil das sind ja jetzt unsere Variablen, jetzt setzen wir aber da ein und das sind jetzt Zahlen. Ja. Also, lambda 0, 1 bis lambda 0, n. Das sind Zahlen, das sind natürlich die Variablen. Ja. So, das also jetzt für die Funktion bla 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 gilt. Jetzt kommt es endlich. Dass der Gradient von f, wenn ich da jetzt dieses Extremum einsetze und da auch bitte diese Zahlen einsetze. Und an dieser Stelle, also 0, 1, und das müsst ihr jetzt wieder zusammenfassen. Ja? 0, 1 bis 0, m. So. Also an dieser Stelle. Also, diese Funktion ist das, glaube ich, klar. Ich habe da das x, das sind die Variablen x1 bis x10, und dann haben sie klar, hier diese. So, zusätzlichen Variablen, diese Hilfsvariablen, die wir so jetzt brauchen. Diese Hilfsvariablen, das sind die Lagrangeschen Multiplikatoren. Und dieses große F hier nennt man in dem Zusammenhang die Lagrange-Funktion. Also was wir jetzt bekommen haben, ist eine notwendige Bedingung für das Vorliegen eines Extremums unter den Nebenbedingungen. Ja, mehr ist es nicht. Ja, eine notwendige Bedingung. Das heißt also, wir haben es zurückgespielt auf die notwendige Bedingung für Extremum ohne Nebenbedingungen. Ja, weil man, das ist jetzt dasselbe. Der Gradient muss 0 sein. Ja. Genau. Das war genau die Bedingung, die man braucht. Also wir haben ja quasi jetzt zwei Methoden. Das erste ist, wir drücken uns, das ist die Reduktionsmethode, wir drücken uns aus den Nebenbedingungen da genügend viele Variablen aus. Wenn wir n Nebenbedingungen haben, können wir uns also n Variablen ausdrücken und setzen diese in die Zielfunktion ein und kriegen damit ein, ja, wiederum ein Extremwertproblem, aber halt ohne Nebenbedingungen. Das war auf der einen Seite der Vorteil von der Reduktionsmethode ist, wir haben natürlich noch weniger Variablen. Das ist gut. Ja? Also das schränkt dann den Raum einmal ein. Ja? Der Nachteil ist natürlich, das ist vorher das Unangenehme, wir müssen ja das auflösen nach Variablen. Ja? Das geht vielleicht bei einer Gleichung nur schön, aber wenn Sie jetzt ein System von Variablen haben, Entschuldigung, ein System von Gleichungen haben, dass das Auflösen vielleicht gar nicht möglich ist. Ja? Dann geht es halt nicht. Ah, okay, dann kann man sich also behelfen, dass man die Methode der Lagrangeschen Multiplikatoren anwendet. Da haben wir das Problem nicht mehr. Wir brauchen nichts mehr ausdrücken. Wir haben jetzt eine neue Funktion und wir spielen das wiederum zurück auf extrem Wertsuche ohne Nebenbedingungen, das heißt Gradient 0 setzen, das heißt stationäre Punkte suchen. Und was glauben Sie, ist der Nachteil von dieser Methode? Jetzt, wenn man es so anschaut, was im Gegensatz zu vorhin, was könnte der Nachteil sein? Was ist? Ich meine, es kostet ja auch diese Methode irgendwas. Was ist denn jetzt, was haben wir denn jetzt mehr zu beachten? Ja.
Vielleicht muss man die Multiplikatoren erzielen.
Ja, also, ja, letztlich haben Sie es genau richtig gesagt. Ja. Wir haben mehr Variablen. Ja. Diese Lagrangeschen Multiplikatoren sind ja eigentlich nur Hilfsgrößen. Sie interessieren uns ja jetzt zunächst einmal noch gar nicht. Ja. Ich möchte ja eigentlich das x0 finden, sozusagen, und nicht da zusätzlich noch diese Lambda. Ich muss die aber auch finden. Ja? Richtig. Und dieses Finden ist natürlich auch da, indem ich halt, ich habe ja jetzt natürlich mehr Gleichungen. Ja? Also, ich kriege ja jetzt noch mehr Gleichungen. Nicht? Und die helfen mir dann, dass ich diese Lambda finde. Ja? Also, das heißt, aber das ist genau der Nachteil. Ja? Der Raum wird größer, ja? In den Variablen. So, genau. Also das heißt, also wenn man sich das jetzt anschaut, heißt das jetzt, wenn man jetzt das hat, Gradient von f, ne, ist gleich 0. Das heißt also jetzt, was heißt das? Ich habe einmal diese N-Gleichungen, die N-Gleichungen, wo ich also nach diesen x-is ableite. Also df nach dx1 ist gleich 0, bla bla bla, df nach dxn. Okay, das sind einmal diese N-Gleichungen, wo ich halt nach den Variablen ableite. Das sind also diese. Aber dann habe ich natürlich noch, also wo nach den Variablen halt abgeleitet wird. Und dann habe ich natürlich noch die M-Gleichungen, wonach den M-Gleichungen, wonach den Lambda I. So, und was ist denn das? df nach d lambda 1 ist ja, wenn man es anschaut, ist ja nichts anderes wie minus d1. Ja. Und das muss 0 sein, und das geht ja zu dahin. Ja. Also diese anderen, df nach d lambda m, das ist minus bm, und das ist gleich 0. Das heißt also, das entspricht natürlich jetzt, das sind ja, okay, das Minus ist ja wurscht, ja? Genau die Nebenbedingungen. Ja, das entspricht also diesen Nebenbedingungen. Also das passt schon. Ja? Und das heißt, wir haben jetzt n plus m Gleichungen für n plus m Variablen. Ja? Also n plus m Gleichungen für n plus m Variablen. Also das ist natürlich. Wir suchen also jetzt, gut, also das heißt, die stationären Punkte suchen von diesem großen f ist nichts anderes als w, dass meinerseits diese Nebenbedingungen hat und groß f halt noch den einzelnen Variablen ableitet. Die stationären Punkte suchen. Wir werden versuchen, das ist ein Beispiel, das wir schon begonnen haben, fortzusetzen. Und jetzt was auszurechnen. Ach, vielleicht können Sie mal ein wenig helfen, aber nein, aber das schaue ich jetzt schon auf. Also wie war denn das Beispiel? Unsere Zielfunktion war doch, also das war das, wo wir ein Produkt hergestellt haben aus den drei Zwischenprodukten, also da war doch diese Produktionsfunktion F von X, Y und Z, war ja, okay. Und wir haben natürlich eine Budgetbeschränkung gehabt, das weiß ich nicht. Also das, ja, das war, wir wollten natürlich möglichst viel Output. Ja, also das entspricht also das, was da auch diese Produktionsfunktion. Beschreibt also den Output. Ja, natürlich Output in Abhängigkeit von dem Input. Ja, also was man da an den Faktoren. Und den Zwischenprodukt von X, Y, ja, ABC, halt, da habe ich die Menge, die da halt einsetzen. Ja? Und wir haben da daneben mit ihnen gehabt, also Budgetbeschränkung, das war jetzt irgendeine einfache lineare Gleichung. Ja, genau, das war also da. 3x plus 2y plus 5z. Ich schreibe es jetzt mit, ja, okay, ist gleich sich. Ja? Gut, jetzt muss ich natürlich. Also was wir jetzt, das wollen wir die Methode der Lagrange-Multiplikatoren anwenden, was einmal klar ist, dass also die Nebenbedingung zuerst einmal so angeschrieben wird, dass da ist gleich 0 steht. Das heißt, das ist also 3x plus 2y plus 5z, Entschuldigung, minus 60. Ist gleich 0, so das war also die Bedingung. Ja, und dann haben wir also die Lagrange-Funktion. Wäre also bei uns groß f von x, y, z. Wir haben jetzt nur eine Nebenbedingung, also nennen wir das halt lambda. Ja. Also das ist 12 mal Wurzel x, y, z minus lambda mal 3x. Und jetzt müssen wir halt den Gradient von f betrachten. Und dann haben wir also z jetzt also noch abgeleitet. Und dann haben wir hier, also wenn wir das jetzt nach x ableiten, haben wir 12 mal. Das sehe ich jetzt aber besser raus. Wurzel y z ist damit und dann haben wir 1,5. Okay, dann haben wir also 2 mal Wurzel x und dann haben wir halt hier noch minus 3 Lambda. Ich habe ein zu groß geschrieben, wie man schon sieht. Ja, ja. Dann darf ich das hier weiter. Also ich habe jetzt 6, schreiben wir es jetzt um in Wurzel y z durch x minus 3 Lambda. Im nächsten Schritt haben wir dann natürlich 6 mal Wurzel von xz durch y. Das ist ja jetzt symmetrisch, das ist ja noch austauschen. Minus, da haben wir 2 Lambda normalerweise. Und im nächsten, also wenn wir noch z ableiten, da bleiben halt 6 mal Wurzel xy über, nur natürlich das z kommt in den Nenner, minus 5 Lambda. Und die Nebenbedingungen müssen wir natürlich noch kriegen. Ja. Minus 3x plus 2y plus 5z minus 6. Das Ganze muss halt jetzt 0 sein. Also, wie ich versprochen habe, wir haben 4 Gleichungen für die 4 mit haben. Und das sollten wir halt jetzt ausrechnen, ein wenig herumschampieren. Ja, was kriegt man denn da? Also, man kann das kann man natürlich jetzt in ein Computeralgebra-System füttern, aber gut. Das haben wir jetzt nicht da. Also müssen wir es machen. Also das heißt, wir haben jetzt, wenn wir das hernehmen, 2 mal Wurzel y, z, da drückt sich von mir aus jedes Mal das Lambda aus. Das wollen wir auch holen. Das Lambda, und was haben wir da bei der zweiten Gleichung? 3 mal Wurzel x, z durch y ist Lambda. Und bei der dritten Gleichung, ich mache jetzt nicht äquivalent, weil ich die Scheibe jetzt nicht an. Und dann haben wir 6, 5 da. Mal Wurzel x, y durch z ist gleich Lambda. Ja, und jetzt kann man, was kann man jetzt machen, damit man möglichst schnell, wo haben wir denn? Da haben wir y durch x, da haben wir x durch y. Wenn ich das auch miteinander multipliziert, hätte man das weggebraucht. Das wäre nicht schlecht. Dann folgt also aus dieser, also sagen wir, das ist 1, das ist 2, das ist s. Das spürt man sich eigentlich ein. Und dann haben wir, also aus 1 und 2 kriegen sie dann zum Beispiel 6z ist gleich Lambda Quadrat. Also 1, 2. Und wenn sie jetzt 1 und 3 hernehmen, dann ist ja hier, y durch z. Das kann man nicht mehr nehmen. So, was haben wir da jetzt? X durch z, ja genau, dann haben wir das y, dann haben wir 12, 5 da mal y ist gleich Lambda Quadrat. Ja, was soll das sein? Und 2 und 3. Wenn wir das jetzt machen, dann kriegen wir was für x. Also da haben wir 18, 5 x, muss ja dann wieder das Lambda Quadrat sein zum Beispiel. Ja, dann drückt man sich das halt, das setzt man halt dann von mir aus ein. So. Wenn man halt verrechnen soll. So. Und aus dem folgt also, wenn man das jetzt einsetzt, dreimal 5, 18 pro Lambda Quadrat plus 2 mal 5, 12 pro Lambda Quadrat plus 5 mal 6 pro Lambda Quadrat ist gleich 60. Habe ich mich irgendwo verrechnet? Kann man so schwierig zu euch noch So, und was haben wir da jetzt? 5 und 5 bis 10. 5 bis 15. Naja, ausgeschieden. Okay. Gut. Das heißt also, da haben wir jetzt Lambda Quadrat ist 24. Ne? Okay, ja, passt. So, gut. Also Lambda Quadrat wäre 24 und noch, also, nachdem sowieso bei uns nur die positiven XYZ-Werte in Frage kommen aufgrund der Problemstellung, ja, können wir natürlich nicht. Interessiert uns das nicht, wenn die Faktoren jetzt negativ sind. Also das heißt, also das was nun interessant ist, ist also jetzt Lambda ist 2 mal 4 zu 6. Ja. Gut. Das haben wir, brauchen wir nicht anschauen, dann kriegen wir halt x. X ist also gleich, ja was ist halt x, nicht das jetzt. X ist also gleich, boah. Achso, das ist sowieso, Entschuldigung, das hätte ich mir gerade eine Ausrechnung gemacht, das war jetzt nicht schwach. So, 24 y ist also gleich, steht das jetzt hier, da. 5, 12 Bomben mal 24, ja, das kann ich natürlich jetzt nicht schön ausrechnen wieder. Und z ist 1. Also 4, 10, und was haben wir da jetzt? 24 Drittel oder so, oder? Okay, so, jetzt haben wir es ausgerechnet. So, also das ist letztlich jetzt der einzige Kandidat, der da übergeblieben ist, weil der wird mich nur interessieren, ist nicht mehr, kommt der Problemschirm, das ist so, zu können.
Am Rand.
gleich los. Ja, das ist auf der rechten Linie. Ist klar, ja. Wenn x 0 ist oder y 0 ist oder z 0 ist, ne, dort kommt als Funktionswert, wenn Sie den Funktionswert hier nehmen, natürlich 0 aus. Klar. So, das heißt also, f muss ein Maximum besitzen, wir haben nur einen Kandidaten. Ja, das muss auch schon sein. Ne? Also wir haben nur einen Kandidaten für Extremum im Inneren des Bereichs. Ja, korrekt. Nachdem das ein kompakter Bereich war, muss das Maximum sein. Und damit kann man es ja. Also so kann man sich oft helfen. Ja, wenn man eh nur einen Kandidaten hat, zum Beispiel es muss eins geben, dann muss es sein. Das bleibt ja nicht mehr drin. Aber wir sehen schon ein Problem, was natürlich bei dieser ganzen Sache auftaucht. Wir haben nur eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende. Das ist ein Nachteil von der Methode der Lagrangeschen Multiplikatoren. Es gibt dann natürlich Verallgemeinerungen und in der Optimierung, ja, in der nichtlinearen Optimierung beschäftigt man sich natürlich mit solchen Fragen. Ja. Es gibt natürlich also Verallgemeinerungen. Und zum Beispiel in der Praxis. Praxis vielleicht sind Ihnen die ja schon untergekommen, so was wie KKT-Bedingungen oder so, Karo-Strom-Tacker. Ja, also da gibt es natürlich also so Sätze, die, wo man dann sehr wohl noch Aussagen treffen kann, ob das jetzt tatsächlich ein Extremum ist oder nicht. Aber, und das möchte ich jetzt sagen, es ist nicht mehr so, dass man jetzt einfach die Hesse-Matrix hernehmen und diese studieren. Das geht so einfach nicht. Ja. Das möchte ich sagen. Ja. Das ist jetzt komplizierter. Aber wir lassen es aber jetzt dabei, bei dieser notwendigen Bedingung eilen weiter. Stoff gibt es ja genug. Jetzt Studienplan und gehen jetzt zum Integrieren. Ne? Differentialrechnung jetzt einmal fürs erste da jetzt abgeschossen. Ja, das ist ein Eindringlichen. So, also zurück zur Welt und einer Variable, zum univariaten Fall. So, da haben wir doch, da wissen wir ja, was das Integrieren heißt. Also auf der einen Seite haben wir gehabt, das unbestimmte Integral. Unbestimmtes Integral. Und das wird jetzt im Mehrdimensionalen, werden wir das auch wieder uns anschauen, und das liefert jetzt sozusagen Integration von Vektorfeldern oder halt Aufwenden einer Stammfunktion. Das weiß ich eh. Ja?
Was steht denn, dass ich nur um mehrere bin?
Veränderlich hin. Oder variablen. Ja.
Also das ist jetzt so.
Und was haben wir noch gehabt? Also wenn Sie das unbestimmte Integral. So. Und was haben wir noch jetzt? Das bestimmte Integral. Das liefert jetzt. Also, wenn Sie da die Interaktionsgrenzen noch haben. So. Das werden wir jetzt verallgemeinern und liefert halt dann Bereichsintegrale, Kurvenintegrale. Oder auch Oberflächenintegrale, aber das werden wir vielleicht eh nicht machen. So. Bleiben wir mal beim ersten. So, erstens Integration von Vektorfeldern. Stammfunktion. Wie schaut es nach mit der Lesbarkeit von dem, was ich da schreibe? Integration von Vektorfeldern. So, was war denn das Problem in einer Variable? Bleiben wir nochmal eine Variable. Wie war denn das mit diesem unbestimmten Integral? Also, gegeben war doch so ein, jetzt haben wir halt eine brave Funktion, also so dass es integrierbar ist, aber wie wir jetzt in der Regel sagen, es soll zumindest stetig sein. Also gegeben irgendein f von x. Was war denn dann, wie war denn so ein unbestimmtes Integral überhaupt definiert? Was soll denn das sein überhaupt? Wie hängt denn das zusammen?
Die Stammfunktion.
Ja, genau, Stammfunktion. Das war nichts anderes, als wir das mal gesagt haben. So ein, das war definiert als so ein Groß f von x hieß ja Stammfunktion. Stammfunktion von klein f von x, wenn Groß f abgeleitet da das kleine f ergibt. Dann haben wir die Stammfunktion. Ja, und dieses unbestimmte Integral war ja nichts anderes als wie die Menge aller Stammfunktionen, wenn Sie so das so wollen. Ja. Also das war das. Das ist dann, wenn wir eine haben, dann gibt es halt immer noch ein Plus C, das ist natürlich jetzt eindeutig definiert, aber doch fast. Das ist aber nicht da. Richtig, also so haben wir das unbestimmte Integral definiert. Das war halt dann die Notation dafür. Warum? Die gut ist, weiß man über den Hauptsatz Differential- und Integralrechnung, dass das tatsächlich zusammenhängt. Bestimmt nicht. Aber das war's. Gut, jetzt wollen wir versuchen, aber eins vielleicht sollte man noch sagen. Wenn jetzt die Funktion groß a klein f von x stetig ist, also in einer Variable war das aber so. Wenn zum Beispiel f von x eine stetige Funktion ist, auf einem Bereich, auf einem Intervall von mir aus, dann gibt es natürlich immer so ein großes F. Ja? Also dann. Also das war dann. Natürlich ist es nicht immer eine elementare Funktion, aber das große F gab es. Ja? Weil dann ist das große F von X existiert. Existiert. Das ist eine Aussage vom Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Das gibt's. Ja, das nehme ich, weil wir haben ja das geschafft. Also wenn wir jetzt groß f von x, also wenn ich jetzt von mir aus in dem Intervall AB bin, das sollte es definiert sein von mir aus, dann konnte ich das große f von x doch schön muss ich vielleicht so schreiben jetzt, damit das so. Na, das war doch dann immer. Das ist ja eine Aussage. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt so ein braves f gegeben habe, steht denn gleich, dann gibt es immer so eine Stammfunktion. Ne? So, indem ich halt quasi noch unbestimmt integriere. Also das jetzt hier als Variable, wir denken die obere Integrationsgrenze, wie wir eigentlich gehen. Das ist das. Wenn man das jetzt abbleibt, dann kommt genau das raus. Ja? Dann ist nämlich groß f strengt von x, das kleine f. Und das passt. Also das ist 1. Jetzt wollen wir das versuchen, mit mehreren Variablen das anzugehen und zu überlegen, und das machen wir genauso. Ja? Ja, genauso wird es nicht gehen, weil das sehen wir schon auf den ersten Blick. Wir haben jetzt so eine skalarwertige Funktion oder ein Skalarfeld, wie man es auch manchmal nennt. Also, zum Beispiel, also als Beispiel gegeben, also so ein Skalarfeld. Nennen wir es groß f, von mir aus, das soll jetzt vom r². Ja. So. Wenn ich jetzt das ableite, ja, was ist das? Was ist jetzt die Ableitung von so einem Skalarfeld? Das ist aber ja, ich da nichts mitzählen. Was wäre denn jetzt die Ableitung? Wisst ihr, was ist jetzt eigentlich die Ableitung?
Das Gradientenfeld.
Genau, das Gradientenfeld. Die Ableitung ist jetzt das Gradientenfeld. So, ableiten. Wie wir jetzt Grad von f, ne? Also dann fx, fy. Und Grad f, ich meine, das ist jetzt was von. Also, man hat gesagt, haben wir vom r², geht wieder in den r². Ja? Also, der Gradient ist aber jetzt auf einmal ein Vektorfeld. Ja? Das ist jetzt ein Vektorfeld. Ja? Also, wenn ich ein Skalarfeld differenziere, dann ist das dann so. Da geht ein Vektorfeld raus. Okay, das ist immer das eine. Also, ich habe jetzt das Skalarfeld. So, das heißt, unsere Frage jetzt, wir wollen ja jetzt quasi diese Frage beantworten, gegeben ist was, gibt es eine Funktion, sodass das als Ableitung rauskommt. Das kann jetzt, die Frage kann natürlich nur so sein, also gegeben ist jetzt quasi ein Vektorfeld, also so auch die Frage kann Sinn, ne? Ein Vektorfeld. Wenn ich jetzt nur zwei Variablen habe, jetzt etwas anders zu lesen. Ja? F1 von xy, F2 von xy. Ja? Das ist jetzt ein Vektorfeld. So, also gegeben ist jetzt so ein Vektorfeld. Und die Frage muss jetzt sein, gibt es ein Skalarfeld Groß F halt. Groß F, ja. Ja. So dass halt das passt, ne? So dass der Gradient von F gleich ist. Ja. Das, ich glaube, sie haben das auch manchmal so angezeigt. So. So, das ist die Frage. Also das heißt, dass also fx gleich f1 und fy gleich f2. So, gut, also das ist jetzt die richtige Frage. Wenn es sowas gibt, dann nennen wir natürlich dieses Groß F eine Stammfunktion von diesem Vektorfeld F. Ja? Also falls es solch ein F gibt, gibt, dann heißt, also, na gut, dann heißt einmal dieses Vektorfeld F ein Gradientenfeld. Ist auch sinnig, also, das heißt also Vektorfeld ein Gradientenfeld, weil es also letztlich gleich ist dem Gradienten von einer Funktion. Ne? Also dieses Vektorfeld heißt dann Gradientenfeld und F nennt man halt einen Stammfunktion. Eine Stammfunktion natürlich. Und F eine Stammfunktion von diesem Minus F nennt man dann in dem Zusammenhang Potential. Aber das ist mehr der Physik relevant. So. Oder in der Mathematik. Gut, natürlich, das kann man jetzt nicht sofort verallgemeinern. Das wir brauchen nicht unter zwei Varianten beschränken. Ja? Ich habe das jetzt für zwei hingeschrieben. Punkt, wenn Sie da einen Punkt haben, dann können Sie immer noch eine Kreisscheibe hier dann im Mittelpunkt von diesem Punkt legen, eine offene Kreisscheibe hier zu einer geschossenen. So, mit positivem Radius, die als Ganzes drinnen ist. Das heißt offen. Ja? Wenn Sie da einen Punkt drinnen haben, insbesondere heißt das natürlich, das geht sonst ja, der Rand ist nicht dabei. Ja? Ja? Also, das heißt es jetzt. Das heißt, offen zusammenhängen ist, glaube ich, klar. Ja? Also, wenn Sie da zwei Punkte rausnehmen, dann gibt es immer eine Kurve, die ganz in D verläuft und dann verändert sich das. Natürlich eine Kurve sind nicht per Definition so gehandelt. Also nur solche Gebiete betrachten wir. Also solche Mengen, Teilmengen von mir auch interessant. Gut, dann ist die Frage jetzt, da haben wir schon gewusst, also das haben wir gesehen, jede stetige Funktion besitzt hier eine Stammfunktion in einer Variable. Dass das in mehreren Variablen nicht mehr so ist, kann man auch sofort sehen. Also angenommen, habe jetzt noch zwei Variablen. F von xy ist ein Gradient. Angenommen, das ist ein Gradient. Das heißt also, es gibt eine Stammfunktion. So, das heißt, es gibt eine Stammfunktion. Also, es gibt f mit die Teilmenge von R übertragen, sodass fx ist f1 und fy ist f2. So, und dann gibt es aber noch diesen Satz von Schwarz. Was sagt denn der? Natürlich müssen wir voraussetzen, dass diese klein f1 und klein f2 stetig differenzierbar sind. Ja? Das wollen wir jetzt voraussetzen, ja? Dass das so geht. Na, okay, dann muss ja gelten, fxy gleich fyx. Ja? Das gilt von dieser Voraussetzung, die wir haben, aus f2 mal stetig differenzierbar, dann passt das. Dann sind ja die gemischten Arbeiten. Das ist wurscht, in welcher Reihenfolge wir hier arbeiten. Gut, naja, nehmen wir an, wir haben jetzt so ein braves F, ja? Naja, dann heißt es ja, dass fxy gleich df1 durch dy und fyx ist gleich df2 nach dx und das Ganze muss natürlich gleich sein. Also anders geht's. Also, damit ein Vektorfeld ein Gradientenfeld sein kann, wenn wir jetzt nur zwei Variablen haben, heißt also, wenn man die erste Funktion noch y abbleibt, muss das gleich sein, und die zweite Funktion noch x abbleibt. Naja, und nicht alle Funktionen erfüllen das offensichtlich. Also wenn Sie jetzt also ein Beispiel hernehmen, also groß f ist gleich. Dann machen wir die Angaben durch x plus 1 und x durch y plus 1 oder sowas. Ja? Also wenn Sie jetzt von mir aus dieses Vektorfeld hernehmen, dann haben wir natürlich df1 nach dy plus 1 durch y plus 1, df2 nach dx ist gleich 1 durch y plus 1 und das ist aber nicht. Also auf jeden Fall auf keinem Gebiet, das Sie hier auf Gebiet D. So, geht nicht. Also das ist sicher einmal kein Gradientenfeld. Also das ist wirklich schon einmal ein Unterschied zu den einer Varianten. Also man kann nicht jedes Vektorfeld besitzt eine Stammfunktion. Ja, aber welche besitzen denn jetzt nun eine Stammfunktion? Und da ist das Schöne, dass diese Bedingung, die wir mal haben, weil das ist jetzt einmal eine notwendige Bedingung, wenn man so möchte, für das Vorliegen eines Gradientenfelds, dass diese Bedingung erfüllt sein muss. Das kann man jetzt, schaffen Sie das halt für mehrere Varianten haben. Vektorfeld groß F von x ist, sagen wir jetzt, ein F1 von x1 bis xn, fn von x1 bis xn. So. Also von irgendeinem Glied im R hoch n. Das geht wieder in R hoch n. So. Also, wir wissen jetzt, also notwendige Bedingung, damit F also ein Gradientenfeld ist, muss jetzt Folgendes sein. Wenn man jetzt denkt, wo kommt es her? Das heißt also, es muss letztlich eine Stammfunktion geben, sodass das ist nach der ersten Variable abgeleitet und das blablabla ist das nach der enden Variable abgeleitet. Und was kriegen wir jetzt raus? Ne? Also wenn Sie das jetzt hier haben, es muss ja immer gelten, groß f xi xj ist gleich groß f xj xi. Ne? Wenn f so eine Stammfunktion ist, dann gilt ja das nach dem Satz von Schwarz. Und was heißt das jetzt? Dass, wenn wir also das wäre jetzt fi, nicht? Nach groß f nach xi aufgeleitet, ist ja die ite Funktion. Und wenn wir das, muss also gleich sein, wie wenn wir die jte Funktion. Das muss natürlich für alle i und gelten. Für 1 gleich n. Also haben wir das. 1 gleich n. Das gilt. Das habe ich jetzt nur eingeschoben, damit wir sehen, was wir machen. Aber es ist klar. Das ist nichts anderes wie der Satz von Schwarz. Also wenn wir die ite Funktion nach der j-Variable ableiten, muss gleich sein, wenn die j-Funktion nach der i-Variable ableiten. Das muss natürlich für alle i gelten. Wenn i gleich j, das ist das Banale. Ja? Aber wir brauchen es dann nicht extra überprüfen. Und das nennt man die sogenannten Integrabilitätsbedingungen. Das sind die Integrabilitätsbedingungen. Also wenn Sie so ein Vektorfeld gegeben haben, die kann man ja leicht überprüfen. So. Gut. Das sind aber zunächst einmal nur solche notwendigen Bedingungen, die aus dem Satz von Schwarz folgen. Aber das Interessante ist, unter jetzt noch ein paar zusätzlichen Voraussetzungen reicht uns das schon aus. Aber damit können wir es doch wieder recht schön überprüfen. Satz. Also. Sei f von x gleich 1 bis xn Vektorfeld. So. Welches die Integrabilitätsbedingungen erfüllt? Welches die Integrabilitätsbedingungen? Ja, du musst da stehen. Für alle bitte immer, ja. So, für alle hier und dazwischen. Dann gilt, ja, unter gewissen Voraussetzungen, unter den Voraussetzungen, ich schreibe es jetzt einmal hin, dass f, also stetig differenzierbares Vektorfeld ist, also da müssen wir schon ein bisschen mehr hineinstecken. Ja, es muss aber ein stetig differenzierbares Vektorfeld sein. Ja, sonst gibt ja der Satz von Schwarzschild. Stetig differenzierbares Vektorfeld. Ja. Und wir brauchen noch was. D ist jetzt nicht irgendein Gebiet, sondern es muss ein sogenanntes einfach zusammenhängendes Gebiet sein. Okay, was soll denn das sein? Einfach zusammen. Zusammenhängend ist klar, ja. Einfaches Gebiet. Also unter diesen Voraussetzungen dort. Schreiben wir zuerst einmal, was dann gilt. Wenn das vorliegt, f ist ein stetig differenzierbares Vektorfeld, d ist jetzt ein einfach zusammenhängendes Gebiet. Was gilt dann? Ja, das, was wir wollen, dass dann die Integrabilitätsbedingungen eben schon ausreichen, dass also dann dieses f ein Gradientenfeld ist. Dann folgt, groß f ist ein Gradientenfeld, das heißt, dass es gibt ein Gradient. Also, gut, ja, das ist doch schön, also wir brauchen... So, jetzt aber noch, was hat es denn mit diesem Steuerfach zu tun? In der Ebene ist es leicht zu beschreiben. Das ist ein Gebiet ohne Löcher. Ja. Natürlich, in höheren Dimensionen ist das wieder nicht mehr so einfach zu beschreiben. Also, trotzdem einmal. Das heißt, der Begriff jetzt D, also ein Gebiet, D, sofort, einfach, zusammen. Bitte?
Ja,
doch eh nichts. So, was kann das jetzt heißen? Also, wenn wir jetzt im R2 sind, kann man eben so sagen, das ist, wie man sich vorstellt, ein Gebiet ohne Löcher. Ja. Also, sowas wie ein Schweizer Käse wie ein Emmentaler, das wäre jetzt natürlich, das wäre jetzt kein einfach zusammenhängendes Gebiet. Das wäre jetzt nicht einfach. Also ist da jetzt, also das wäre jetzt ausgenommen. So, wäre halt natürlich, ja, ich glaube, dann brauche ich nicht extra hinschreiben, weil Gebiet ohne Löcher ist, sonst, ja. Gut. Man kann das aber in höheren Dimensionen nicht mehr so einfach sagen, und die Definition, die man in der Regel verwendet, ist die, also die allgemeine Definition, Also D ist einfach zusammenhängend. Zusammenhängend. Wenn sich jede geschlossene Kurve stetig auf einen ihrer Punkte zusammenziehen lässt. Ja, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen ja, aus der Anschauung. Das müsste man natürlich. Aber ich glaube, das ist jetzt ungefähr klar. Das wäre jetzt so eine Definition, die jetzt vielleicht so ein, ja, ein Zauberer oder so verwendet ist. Sie haben jetzt eine Kurve, also Trick, sagt, kann ich das jetzt zusammenziehen, so, auf einen Punkt, stetig. Naja, das wird da nicht gehen, das sehen wir alle. Wenn wir da das Wasser rumwerfen, dann verzichtet sich das da und das geht nicht gut. Ne? Ja, das ist lächerlich, ja, aber hier würde es natürlich gehen. Ich ziehe zusammen und dann, ja, klar, selbst eine Schlinge, lass uns auf, ziehst du zusammen, geht's. Ne? Klar, da nicht, da bleibt stecken. So. Das ist nämlich, wenn man allein schon den R3D, würde man nämlich mit dieser Definition sehen, also zum Beispiel R3. Kugel ist klarerweise einfach zusammenzuhängen. Also, eine Hohlkugel auch. Das ist nämlich das Schöne. Nicht? Also auch eine Hohlkugel, weil da würden wir ja zunächst sagen, Moment, die hat ja ein Loch. Richtig, sehr ein Loch, aber es ist wurscht, das stört uns nicht. Also wenn wir das, also eine S ist nämlich schon mal die Hohlkugel. Klar, also eine Kugel, wo drinnen eine kleine Kugel rausgeschnitten ist. Oder die Hohlkugel einfach zusammenhängen. Ist kein Problem, ja. Also wenn Sie da von mir aus diese, Sie denken jetzt, da haben Sie diese Kugel und da fällt zwar drinnen eine kleine Kugel, aber wenn Sie da jetzt was, eine Schnur rundherum, macht es nichts. Ja, Sie ziehen da an und das passt schon. Ja. Also oben oder unten geht es halt drüber. Ne? Ja, können Sie zusammenziehen. Aber, das waren ja schon die Übungen. Ja, so jetzt ein Donut. Ja, so. Ja, ein Rohr aussetzt. So, also. Wir wissen was denn hier im Moment. So, also der Torus ist nicht einfach zusammenhängend. Ja, ist glaube ich da, ne? Dass wir dann nehmen Sie genau so eine. So. Das ist jetzt hier Kurve auf dem Torus, dann hat sie jetzt auch schon das klassische zerschneiden und den Donut, aber mehr tut hier drin. Ja, klar, ja. Also das ist jetzt klar. Das soll also sein, aber das sind so Spitzfindigkeiten. Aber es soll insbesondere ist nämlich Folgendes. Wenn man das anwendet, es gibt manchmal so Beispiele, wo man da ist das Gebiet so, dass zum Beispiel die Null nicht, nicht dabei ist. Also allein schon, wenn Sie jetzt nehmen, d ist gleich r Quadrat ohne die Null. Den müssen Sie vielleicht rausnehmen. Und jetzt frage ich Sie, wenn wir also da die Null rausnehmen, ist dieses Gebiet einfach zusammenhängend oder nicht? Im R2. Nein, eben, genau. Und dann gab es schon manchmal so Beispiele, ne, wo man so harmlose Funktionen, aber so, da ist es halt nicht definiert, ich meine, da braucht man nicht lang suchen. Ne. Also wenn man jetzt was wie 1 durch x, x Quadrat plus y Quadrat oder irgend sowas her, ich meine, das müssen wir halt dann jetzt adaptieren, dass es zwar schön ausschaut, also dass zwar die Integrabilitätsbedingungen erfüllt sind, aber, und das die müssen wir jetzt anpassen. Ja. Also wir nehmen jetzt irgendwas, was nicht gerade da nicht definiert ist, aber überall sonst schon. Integrabilitätsbedingungen passen, hurra, ich wäre schon fertig, das ist die Stammfunktion. Und dann stimmt es halt nicht, ja, weil man dann zeigen kann, nein, Das, da sind die Integrabilitätsbedingungen eben nicht ausreichend, wenn das Gefieder noch vorhanden ist. Das ist es. Okay. Dann ist es nämlich so in der Regel, wenn es so ein Loch hat zum Beispiel, dann sage ich halt, okay, ich gebe es billiger und schneide dann gleich alles auf. So, dann ist das Loch weg. Ja? Klar, oder? Ich meine, dann haben wir ein einfach zusammenhängendes Gebiet und dann passt es wieder. Also wir müssen dann halt Punkte rausnehmen. Und dann wäre es also hier vielleicht schon ein Gradientenfeld, wenn wir aufschlitzen, weil dann haben wir wieder ein einfach zusammenhängendes Gebiet. Gut. Das nur als Hinweis. Achso, sollte ich vielleicht ein Beispiel machen? Haben. Ja, also das sind die zwei Fragen, ich schalte jetzt aber nicht auf. Ja. Gut, und wenn wir da jetzt halt, dann haben wir halt 4x minus 6y und ich glaube, das Bildung wäre jetzt, wenn ich f2x ableite, dann bitte sollte jetzt dasselbe rauskommen, das ist gleich. Integrabilitätsbedingungen erfüllt, unser Gebiet habe ich eh nichts gesagt. Ja, das sagt noch nichts, aber das lebt eben überall, c ist gleich r Quadrat, da kann ja nichts schief gehen, also das lebt eben überall, da kann ich eh einsetzen, was ich will. So, also das ist einfach zusammenhängend, also nach dem Satz, heißt das also, das reicht aus, ja? Passt. Ja, und stetig differenzierbar sind es auch, ja. Okay, also folgt, f ist Gradient. So, gesucht wäre jetzt eine Stammfunktion. Wenn man eine hat, hat man auch alle, weil dann kann man immer Konstanz dazu schmeißen. So, Stammfunktion E. Naja, wie finde ich das jetzt? Ich glaube, das ist klar. Also dann heißt es ja, dass groß fx müsste f1, also groß fx y müsste sein f1, f2. Ne? Also das heißt insbesondere, dann nehmen wir mal die erste Gleichung her, heißt also, fx ist, also da oben steht, 3x² plus 4xy minus 3y². So, das ist ja nichts anderes wie groß f noch x abgeleitet, aus dem folgst du also. Groß f ist also das Integral 3x² plus 4xy minus 3y². Noch x natürlich jetzt integriert. Und das ist halt jetzt x da dritten plus 2x Quadrat y minus 3y Quadrat x minus 3xy Quadrat plus natürlich eine Funktion, die jetzt, machen wir es halt c von mir aus, eine Funktion, die jetzt aber von y abhängen kann. Ne? Also das ist wichtig, das muss jetzt keine Konstante sein. Und eine von L. Gut. Und jetzt im nächsten Schritt, was wollen wir jetzt? Ja, wir haben eine zweite Gleichung. Die zweite Gleichung, fy, das ist also, muss gleich f2 sein. So, wenn wir das jetzt ableiten, so fy, haben wir das jetzt 2x² minus 6xy plus 10' von y. Und was soll rauskommen? Was soll rauskommen? Das ist, was da oben steht. Ne? 2x² minus 6xy minus 3y. Minus 3y. Okay. Aus dem folgt also natürlich eben, dass c' von y minus 3y² ist. Aus dem folgt also, dass c von y ist gleich minus y der dritten plus irgendeine Konstante d. Das ist jetzt eine wirkliche Konstante, die kann jetzt nicht mehr von x' abhängen. Damit haben wir also Standfunktion groß f von xy ist gleich, ja, was ja da steht, ne? x der dritten plus 2x² y minus 3xy² minus y der dritten plus d und d minus 3. Egal, welche d das da einsetzen. Also das ist jetzt, und das sind letztlich dann alle Schatten. Gut, und das kann man natürlich jetzt genauso machen, wenn man jetzt mehr Variablen hat, muss man halt das Sukzessive da jetzt alle ausrechnen. Also manchmal gibt es ja ganz Vektorfelder, wo man von Haus aus sofort sieht, dass das ein Gradientenfeld sein muss, weil ja in jeder Komponente nur die entsprechende Variable da zum Beispiel auftritt oder die große Hauptkonstante ist. Also da kann man sofort sehen, die Integrabilitätsbedingungen sind erfüllt. Das können Sie jetzt ausrechnen. df1, also das glaube ich lassen wir jetzt, das tun wir jetzt nicht. Ja. Also das passt ja. Und dann kann man, dann sieht man quasi sofort x1, x2, x3, indem Sie das für sich quasi integrieren. Dann haben Sie x1 Quadrat minus x3 plus von mir aus d ist auch sicher. Das ist wenn es so eine einfache Gestalt hat. Also das wäre die Ableitung nach x1, das nach x2, das links da, und das nach x3. Ja. Gut. War vielleicht ein wenig zu anspruchslos, ja. Aber, naja, wir hätten auch anders, aber das lassen wir jetzt aus. Das Kollegen soll auch noch etwas überbleiben. Da kommen dann die Hauptsachen. Ja. Einfach.
Es kann nicht sein, dass ich für jetzt schon das Vorlesen vorrechne, weil ja, das sind diese Theorien. So, was kommt jetzt? Das bestimmte Integral. Und das Thema, das kommt auch noch ganz gut aus der Analysis. Wir haben ja jetzt wieder diesen Invariantenfall da zunächst einmal im Auge. Also das sind jetzt zweitens, das wären jetzt Bereichssysteme. Kommen wir jetzt aber noch zunächst univariater Fall. Also werden wir sowas haben. Wir haben also eine Funktion f von x. Und wir haben jetzt irgendein Intervall a, b, x. Wie war denn das gar mit diesem Integral f von x dx? Also das bestimmte Integral, was uns jetzt interessiert. Bestimmtes Integral, also in diesem Intervall, also wir haben jetzt immer als AB gezeichnet, aber wir hätten natürlich gesagt, könnten wir sagen, das ist das Intervall da jetzt f von x dx. So, wie war denn das gar? Da haben wir also unsere Tour von f, da haben wir also da die Intervallgrenzen gehabt, a und b. Und wie war das mit diesem bestimmten Integral? Genau, es war doch die Fläche unter der Kurve, die man gesagt hat. Das war. Also das bestimmte Integral war die Fläche unter der Kurve, beziehungsweise die Fläche dazwischen, also der Funktion, und jetzt halt oder der x-Achse eingeschlossen wird, weil es letztlich eine vorzeichenbehaftete Fläche war, weil was unter der x-Achse war, war ja sozusagen negativ. Aber es stimmt jetzt. Das war also die Fläche unter der Kurve. Wie haben wir das jetzt mathematisch definiert? Oder was war da die Idee? Wie haben wir das gemacht?
Zerlegung.
Genau, Zerlegung, genau, danke. Das war's. Wir haben gesagt, wir zerlegen das doch einfach, dieses Intervall, nämlich zerlegen wir da. Da haben wir in lauter so kleine Intervalle da jetzt. Ja. Von mir aus, das war so ein Delta XI, wenn Sie so wollen. Das war jetzt dieses kleine Intervall. Dann haben wir immer gesagt, gut, in jedem Teilintervall nehmen wir einfach irgendeinen Punkt. Von mir aus CI. Ja, wurscht, irgendein Punkt da raus und haben gesagt, dann schauen wir uns an den Funktionswert von diesem Punkt und multiplizieren das halt mit der Intervalllänge. Wo war jetzt dieser Punkt wieder? Ah, doch, ja. So, okay. Und dann haben wir dieses, klarerweise dieses Rechteck. Ja. Also da haben wir die Fläche von diesem kleinen Rechteck, das war halt f von ci mal, sagen wir jetzt, delta xi. Ja. Und das machen wir und das summieren wir halt jetzt auf über alle i. Und unter gewissen, das nennt man also so eine Riemann-Summe. Ja, so eine Riemannsche Zwischensumme. Riemannsche Zwischensumme. Und man hat jetzt, und das entspricht ja wohl auch irgendwo dieser Intuition, dass man sagt, ja, jetzt machen wir das halt immer feiner und feiner, diese Zerlegung, wie man das nennt, das Aufteilen von einem Intervall in lauter Teilintervalle, und machen diese Zerlegung immer feiner. Die Feinheit der Zerlegung ist sozusagen die Breite oder die Größe von dem größten Teilintervall, das soll die Feinheit sein, und wenn wir das jetzt immer kleiner und kleiner und kleiner werden lassen, dann, wenn das dann konvergiert und wenn das auch für jede Zerlegung in denselben Wert konvergiert, ja, dann sagen wir, also das ist jetzt dieses Integral, das bestimmte Integral, und das entspricht dann also dieser Fläche. Also man macht sozusagen so einen
Grenzübergang, ich mache das jetzt bitte ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen, ja, so, sehr salopp formuliert. Aber bitte diese Zerlegung, da soll immer feiner werden, diese Intervalllängen, da soll gegen Null drin. Ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Ja? Das ist ein Grenzwert, das ist dann, wenn es den gibt natürlich, ich sehe nur, das ist dann f von x für x. Okay. Gut, naja, und dasselbe kann man natürlich schon auch machen. Wenn man sagt, ich habe jetzt eine Funktion zum Beispiel in zwei Variablen. Man spricht gar nichts dagegen, dass wir jetzt eine Funktion in zwei Variablen, wenn man das jetzt anschaut, x, y, z, so, und zwar habe ich von mir aus irgendeinen Bereich B, das ist irgendein Bereich, Teilmenge von R Quadrat, und jetzt habe ich halt da dieses f von xy, das da jetzt irgendwas beschreibt, von uns da, gut, das wäre jetzt dieses f von xy, und was ich gerne hätte wiederum, ist halt hier, ja, das Volumen, ja, das da jetzt eingeschlossen wird von dieser Fläche f von xy, ja, in diesem Bereich. Ja. Okay, alles. Und das werden wir dann nennen, das ist die Idee. Ja. Also das wird dann, das, also dieses Volumen, das soll also dann dieses Bereichsintegral sein. So werden wir das zunächst mal so, dx, dy. Das soll dann entsprechen. So, das Volumen unter der Fläche f von xy. Ja, okay. Das ist also dieses Bereichsintegral. Natürlich kann man, sollte man das jetzt auch mathematisch wieder so festnageln, und dann, aber das kann man jetzt nicht machen. Gut, danke.
Thank you.